Liebe Gemeinde, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der Anlass dieses Tages gar nicht existieren würde? Was wäre, wenn das Ereignis, von dem Ostern lebt, gar nicht passiert wäre? Diese Frage ist hochmodern und sie ist zugleich uralt. Denn schon in unserem Predigttext aus dem ersten Jahrhundert muss der Apostel Paulus sich exakt mit dieser Frage auseinandersetzen. Damit geht's los in Vers 12. Wie kommen einige von euch zu der Behauptung, es gibt keine Auferstehung der Toten? Diese Frage bewegt alle, ganz gleich, ob sie sich sonst für religiöse Themen interessieren oder auch nicht. Aber jeder normale Mensch interessiert sich für sich selbst und für seine eigene Zukunft. Und kein Mensch kommt früher oder später an dieser höchstpersönlichen Frage vorbei. Was wird aus mir? Wo gehe ich hin? Und auch, was ist eigentlich mit den geliebten Menschen geworden, die ich bereits an den Tod verloren habe? Dass die Auferstehung bezweifelt wird, dass sie in Frage gestellt wird, dass sie bestritten wird, das ist alles so alt wie die Auferstehung selbst und sogar noch älter. Sogar in Israel, zur Zeit Jesu, da gab es eine starke jüdische Gruppierung, die sogenannten Sadduzäer. Die stellten die Mehrheit des jüdischen Adels und der Machtelite. Und ihr theologisches Markenzeichen war die These, es gibt keine Auferstehung der Toten. Keine leibliche Auferstehung. Und wenn heute einige Ahnungslose behaupten, naja, damals waren die Leute eben leichtgläubiger, dann zeigt das nur, dass sie historisch nicht gut informiert sind. War nicht so. Zweifel allenthalben und zu allen Zeiten. Nicht nur in Israel, auch in Korinth, auf den Peloponnes, wo Paulus diesen Brief schreibt, da brannte diese Frage vielen Leuten auf den Nägeln. Und sogar innerhalb der christlichen Gemeinde war ein Gerücht aufgekommen, das besagte, die Auferstehung der Toten findet nicht statt. Zugegeben, diese jungen Christen, die hatten es in ihrem griechischen Umfeld auch nicht leicht. Zum einen war der Volksglaube sehr stark vom platonischen Gedankengut geprägt, also vom Philosophen Plato. Bei Plato hatte der Leib ohnehin keinen hohen Stellenwert. Der Geist war gewissermaßen gefangen im Leib, der musste irgendwie überwunden werden. Ewiges Leben und leibliche Auferstehung, das konnte ein Grieche nicht zusammendenken. Und auch andere heidnische religiöse Systeme gab es, die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass ein Mensch nach seinem Tode noch länger diese eine unverwechselbare Person sein würde. Dieser individuelle Typ. Dieser einzigartige Mensch vor dem Tod, nach dem Tod. Ein und derselbe. Das war undenkbar. Man hatte alle möglichen Vorstellungen, wie dann die Individualität sich ins Allleben hinein auflöst. Und schon etwa 500 vor Christus hat der Tragödiendichter Aeschylus geschrieben, hat erst einmal der Staub des Mannes Blut geschlürft und der ging hin, gibt es kein Auferstehen mehr. Um 500 vor Christus. Und das war, ich denke, man kann sagen, das war die Mehrheitsmeinung bei den Durchschnittsgriechen. Gibt es kein Auferstehen mehr. Und so gab es von Anfang an einen enormen Gegenwind gegen den Auferstehungsglauben der Christen. Der passte nicht ins System. Es gab auch alle möglichen Theorien, warum man den Leichnam von Jesus nicht gefunden hatte. Es gab auch ein politisches Interesse daran, dass der Leichnam von Jesus existierte und man ihn nicht gefunden hatte. Das Beste wäre gewesen, man hätte die Leiche Jesu auf einem Karren durch Jerusalem ziehen können. Am Sonntag, als das angeblich passiert war, dann wäre der ganze Spuk als eine Luftblase von einem Tag auf den anderen zerplatzt. Dann säßen wir heute garantiert nicht hier. Es gab Druck auf die Christen. Und gut, in Korinth waren sie noch nicht so weit, dass sie die Auferstehung des Herrn Jesus selbst bezweifelt hätten, trotz der massiven Propaganda. Aber einige fragten wirklich, ob die Christen denn wirklich leibhaftig auferstehen würden, ob man sich dessen so sicher sein könnte. Ob man das wirklich so vollmundig predigen dürfte. Und in unseren Tagen, da gibt es ja auch viele Theologen, die sagen das ganz ähnlich wie die Leute von Korinth. Auferstehung der Toten muss man ja nicht so wörtlich nehmen. Und sie übertragen das dann sogar auf die Auferstehung von Christus. Sie sagen, ja, an dem leeren Grab, da wollen wir uns nicht so festbeißen, darauf kommt es ja nun nicht an. Hauptsache, es ging da irgendwas weiter. Und wenn man fragt, ja, aber was war die Auferstehung sonst, wenn es kein leeres Grab gab? Haben die Jünger sich das aus den Fingern gesogen, haben sie bewusst gefälscht, dann werden diese Infragesteller ganz entschieden sagen, nein, 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 die haben schon da etwas gehabt, da war ein persönliches Erlebnis, da war irgendeine spirituelle Erfahrung, aber das war mal etwas Inneres. Und dann haben sie versucht, diese innere Erfahrung weiterzugeben und dafür haben sie die Geschichte von der Auferstehung erzählt. So, jetzt etwas vereinfacht gesagt, was hast du denn oft dargestellt, ja? Für ein inneres Erlebnis haben sie eine äußere Geschichte gefunden, die man erzählen konnte. Und so entstanden die Berichte über die Auferstehung. Paulus hätte sich über solche Stimmen nicht gewundert, sage ich Ihnen. Aber Paulus hätte sie sehr ernst genommen, diese Stimmen. Nicht etwa, weil das intellektuell eine Herausforderung für ihn gewesen wäre. Dazu war das viel zu willkürlich, diese Behauptung. Aber weil es so viel anrichten konnte, so viel kaputt machen konnte. Im Denken der Menschen. Und als Paulus davon erfährt, da ist ihm klar, an dieser Stelle steht alles auf dem Spiel. Und darum geht er jetzt die Sache in seinem ersten Korintherbrief ganz direkt an. Er erzieht sich diesen Gedanken für einige Momente an wie ein Kleid. Er schlüpft da hinein. Vorausgesetzt, ihr hättet recht. Vorausgesetzt, es gäbe wirklich keine Auferstehung der Toten. Was wäre die Konsequenz? Was wäre, wenn? Das ist unser Thema heute Morgen. Was wäre, wenn? Paulus war ein radikaler Denker und er hatte offensichtlich den Eindruck, dass viele Korinther gar nicht begriffen, womit sie eigentlich spielten. Und nun will er sie zwingen, die Folgen ihres Infragestellens bis zum Ende durchzudenken. Und er entfaltet vor uns diese Argumentationskette, die sie vor sich haben in den Versen 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn noch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden. Was wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten geben würde? Erstens, dann wäre Christus leblos. Dann wäre Christus leblos. Das ist die erste Konsequenz. Wenn da Christus gepredigt wird, dass er auferstanden ist, wie sagen einige, es gibt keine Auferstehung, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Paulus macht erstmal deutlich, wie eng diese beiden Auferstehungen zusammengehören, von Christus und von den Christen. Er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann auch Christus nicht auferstanden sein. Dann ist unser Glaubensbekenntnis am dritten Tage auferstanden von den Toten religiöse Lyrik. Oder zumindest ausgesprochen, wie man das höflich sagt, interpretationsfähig. Dann kann man da alles Mögliche hineindeuten und herausdeuten. Wenn das jenseits von Gottes Macht und jenseits von Gottes Plan läge mit der Auferstehung, dann müssten wir auch, sagt Paulus, die Auferstehung Jesu streichen bzw. umdeuten. Hab ihn ja schon gesagt, wenn man das machen kann. Und dann wäre Christus leblos. Die Evangelien legen ja größten Wert darauf, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Wir haben das gehört in der Lesung von Carsten Otto eben. Und genau so bestehen sie ja darauf, dass Jesus auch wirklicher Mensch war. Das wurde ja auch von der griechischen Philosophie immer wieder in Frage gestellt. Und wo das Einfluss auf das christliche Denken gewann, sagt man, ja, Jesus war nur scheinbar Mensch, aber nicht wirklich. Und dann ist am Kreuz auch nur scheinbar Gottes Sohn gestorben. Die Bibel betont das ganz anders. Die Apostel haben immer wieder klargestellt, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und darum ist auch die wirkliche leibliche Auferstehung so unendlich wichtig. Und wenn leibliche Auferstehung, dann ist es auch unverzichtbar, dass sein Grab leer war. Wo soll er denn sonst gewesen sein? Ich kenne einen Theologieprofessor, der hat behauptet, wenn man eines Tages die Knochen von Jesus finden würde, dann würde das an meinem Glauben nichts ändern. Was ist das für ein Glaube? Nicht der Glaube, von dem Paulus spricht. Und genau diese Frage hat man jetzt dem bekannten Philosophen Robert Spähmann gestellt in einem Interview, das er in der letzten Woche gegeben hat. Das ist in einer christlichen Zeitschrift Idea Spectrum veröffentlicht worden. Und da sagt Spähmann ganz klar, warum sollten die Apostel etwas Unwahres berichten? Das würde doch die Glaubwürdigkeit, ihre eigene Glaubwürdigkeit zutiefst erschüttern. Stellen Sie sich einen des Mordes Angeklagten vor, der vor Gericht angibt, er habe zur Tatzeit bei seiner Tante Tee getrunken. Der Richter findet heraus, dass der Angeklagte zur Tatzeit keinen Tee trank und auch gar keine Tante hat. Da sagt der Angeklagte, Sie verstehen den Sinn meiner Rede nicht. Die Geschichte von der Teestunde habe ich doch nur erzählt, um deutlich zu machen, dass ich den Mord nicht begangen habe. Und Spähmann fragt, würden Sie diesem Angeklagten noch glauben? Und genauso ist es mit dem leeren Grab. Wenn sich die Apostel das leere Grab nur ausgedacht haben, um die Auferstehung plastischer zu machen und zu stützen und zu erklären und zu bebildern, dann wäre die Auferstehung selbst wahrscheinlich auch nicht wahr. So nüchtern und geradeaus kann ein Philosoph denken im Gegenüber zu dem, was so manche Theologen sich leisten. Und dann fragen Sie den Professor Spähmann, ja, es gibt doch die Hypothese, dass Jesu Leiche gestohlen worden sei. Und Spähmann antwortet, das schließe ich aus. Das passt nicht zu den späteren Begegnungen, von denen die Jünger berichten. Sie haben ja mit dem Auferstandenen sogar gegessen, haben wir heute auch in unserem Evangelium gehört. Die Bibel gibt mehrere Zeugnisse von Menschen, die den Auferstandenen gesehen haben, sagt Spähmann. Und dann fragt der Reporter wieder, ja, diese Zeugen können ihre Aussagen doch auch verabredet haben. Und Spähmann antwortet darauf, das ist doch Schmus. Die Mehrzahl der Jünger ist für ihren Auferstehungsglauben sogar umgebracht worden. Dazu wären sie wohl kaum bereit gewesen, wenn sie sich die Auferstehung nur ausgedacht hätten. Und dann versucht es der noch ein letztes Mal. Die Jünger könnten aber einer kollektiven Wahnvorstellung erlegen sein. Und dazu Spähmann dagegen spricht, dass sie die Auferstehung überhaupt nicht erwartet haben. Sie waren niedergeschlagen, sie hatten Angst vor ihren jüdischen Genossen. Sie hielten die Auferstehung anfangs selbst für ein Märchen. Also, das sind typische Argumente, wie sie Paulus sicherlich auch manchmal gehört hat. Und ich finde es erfrischend, wie Professor Spähmann, wie gerade heraus er das beantwortet hat. Entweder ist Jesus auferstanden oder nicht. Und wenn er auferstanden ist, dann war das Grab auch leer. Und dann brauchen wir keine Teestubenerzählungen. Paulus hätte sich sicher über dieses Interview gefreut, weil Spähmann ganz ähnlich argumentiert wie Paulus in den ersten 9 Versen unseres Kapitels. Und wenn Sie eine Bibel zu Hause haben, empfehle ich Ihnen, lesen Sie heute im Laufe des Tages nochmal den ersten Teil dieses Kapitels 1. Korinther 15, wie Paulus auch eine Zeugenliste aufstellt und damit untermauert, dass die Auferstehung stattgefunden hat. So. Und Paulus sagt, dieses sichere Fundament lehnt ihr ab, wenn ihr behauptet, es gebe keine Auferstehung. Aber weiter, es bleibt ja nicht bei dieser einen Konsequenz. Christus leblos. Zweitens, wenn es keine Auferstehung gibt, dann wäre unsere Predigt wertlos. Das ist das Zweite. Unsere Predigt wertlos. Unsere Predigt, alle christliche Predigt, wäre vergeblich. Da steht im Griechischen ein Wort, das heißt so viel wie leer, nichtig, sinnlos, absurd, umsonst. Kenos steht dort. Ja, und da sagen einige, ja, blieb nicht noch genug anderes übrig, wenn Christus nicht auferstanden wäre? So diese schönen Geschichten aus dem Alten Testament und so viele hilfreiche moralische Lebensregeln von Jesus, die blieben doch auch noch übrig, wenn er nicht auferstanden wäre. Gäbe es nicht auch wertvolle Predigten, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Und Paulus sagt, nein, unsere Predigt wäre wertlos. Weil alles, was wir predigen, irgendwie an Christus hängt. Nimm Christus weg und du hast nur noch ein bisschen Lebensweisheit übrig. Was dann herauskommt, das kann man sehen, wenn einer sich auf die Bergpredigt etwa beruft, der nicht an Jesus als den auferstandenen Sohn Gottes glaubt. Und da gibt es ja viele, die sich auf die Bergpredigt berufen. Ja, dann wird dann dieser Vers rausgeholt aus Matthäus 5, selig sind die Friedensstifter. Und es wird nur innerweltlich gemeint, obwohl Jesus ganz deutlich am Anfang den Frieden mit Gott hier auch im Blick hatte. Und dann bleibt dann nur noch so eine rein innerweltliche Parole, ein Appell zur menschlichen Friedfertigkeit übrig. Der wurde seinerzeit von der linken Friedensbewegung, die nun sonst nichts mit Jesus zu tun haben, mit Vorliebe zitiert. Das kann auch jeder Politiker sagen, selig sind die Friedensstifter. Dazu braucht es keine christliche Predigt. Dazu muss man auch nicht in den Gottesdienst kommen, um sich das anzuhören. Dass man schön lieb und friedlich zu seinem Nachbarn sein soll. Dazu braucht man auch nicht unbedingt Jesus. Verstehen Sie, die Predigt wird wertlos, sagt Paulus. Es gibt nichts Besonderes mehr zu sagen. Wir können nur noch das erzählen, was einige wohlmeinende Menschen auch sonst in der Gesellschaft so sagen, und dann wird das durch die Kirche noch mal ein bisschen verstärkt und noch ein bisschen mit Heiligenschein versehen, und aber nichts Eigenes, nichts Neues, nichts Weiterführendes, wertlos. Und noch aus einem anderen Grund ist unsere Predigt wertlos, sagt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, und das schreibt er dann in Vers 15, knallhart. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er doch nicht auferweckt hätte, wenn die Toten nicht auferstehen. Das heißt, wir, die Apostel, wären als Lügner enttarnt. Oder bestenfalls als Spinner. Denn wir haben ja alle steif und fest und wiederholt behauptet, Jesus ist leibhaftig und wirklich auferstanden, haben wir doch gesagt. Und wenn das jetzt nicht den Tatsachen entspräche, stünden wir ziemlich dumm da. Und lassen Sie sich nicht darauf ein, dass manche Theologen versuchen, die Glaubwürdigkeit hier mit einem Trick zu retten, dass sie sagen, ja, man muss eben zwischen Wahrheit und Wirklichkeit unterscheiden. Und wenn die von Wahrheit sprachen, haben die gar nicht unbedingt die Fakten gemeint, ja. Zum Beispiel bei der Jungfrauengeburt. Also Jesus ist in Wahrheit von der Jungfrau geboren, aber in Wirklichkeit von Josef gezeugt. Das ist Nonsens. Die Apostel wussten sehr wohl, was Fakten sind. Nein, wenn die Auferstehung nicht passiert wäre, dann hätten die Apostel und die Evangelisten Gott eine Tat untergeschoben, ihm eine Tat angedichtet, die er nicht vollbracht hätte. Das wäre der Befund. Und dann wären sie, wie Paulus hier in Vers 15 sagt, Scheinzeugen, da steht wörtlich Pseudomartyres, Pseudozeugen wären sie gewesen. Scheinzeugen, als ob Zeugen. Und Paulus macht hier deutlich, Leute, wenn das mit der Auferstehung nicht stimmen würde, dann hätten wir uns an dem für uns wichtigsten Punkt grundlegend getäuscht oder grundlegend nicht die Wahrheit gesagt. Und dann wäre es klug und ratsam, uns am besten gar nichts mehr zu glauben. Ja, dann könnten wir reden, was wir wollten. Es bliebe wertlos, es bliebe haltlos, es bliebe unglaubwürdig, total unglaubwürdig. Und aus dieser zweiten Konsequenz, dann wäre die Predigt wertlos, folgt dann eine dritte. Dann wäre nämlich euer Glaube inhaltslos. Christus leblos, Predigt wertlos, Glaube inhaltslos. Das steht in Vers 14. Ist Christus nicht auferstanden, ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Da steht das gleiche griechische Wort, leer. Aus einer vergeblichen leeren Predigt kann nur ein vergeblicher leerer Glaube kommen. Und Paulus sagt das hier zweimal. Er sagt das in Vers 14, dann wäre euer Glaube leer, ohne Substanz, nichtig umsonst. Und er sagt das in Vers 17 noch einmal. So ist euer Glaube nichtig. Da steht ein anderes griechisches Wort, das aber im Kern das gleiche ausdrückt. Mataia, das heißt nichtig, nutzlos, vergeblich. Überflüssig, könnte man auch sagen. Nun gut, euer Glaube könnte noch als Placebo wirken. So als eine ganz, ganz hilfreiche Selbstüberlistung. Und weil ihr so fest dran glaubt, gibt es euch so ein bisschen inneren Halt. Oder man könnte einen verstorbenen Jesus als moralisches Vorbild immerhin noch präsentieren, so als ein Ansporn zur Nächstenliebe. Seht euch den Jesus an und seid ein bisschen wie er. Aber das ist ja noch nicht der eigentliche christliche Glaube. Der geht doch davon aus, dass Jesus lebt und dass wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm als unserem Herrn stehen dürfen. Klar, wir hören seine Stimme nicht, wir sehen sein Gesicht nicht, aber wir haben sein Wort in der Bibel, wir können zu ihm beten, wir wissen, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen, auch wenn das ganz unspektakulär geschieht. Das ist doch christlicher Glaube, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit Jesus leben, dass er die Macht hat, unsere Gebete zu hören, in unser Leben einzugreifen. Bis dahin, dass er uns hilft, wenn wir arbeitslos werden, wenn wir krank werden, dass wir nicht im Stich gelassen sind von ihm. Das heißt ja nicht, dass immer alle Probleme gleich gelöst werden, aber dass er da ist, dass er das ernst gemeint hat, als er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe in diesen Tagen eine Mail von einem Bekannten bekommen, der beruflich sehr stark angespannt ist und alleinstehend, hat seine Mutter, die sehr für ihn gesorgt hat, vor kurzem verloren. Und er schrieb dann, manchmal fällt einem schon die Decke auf den Kopf, aber ich weiß, woran ich mich halten kann, weil ich gesehen habe, was und wer meine Eltern in Alter und Sterben getragen hat. Jesus. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel auch durch die Nacht. Verstehen Sie, dieser Mann, der hat einen harten Beruf, der ist immer wieder mit drastischer Realität konfrontiert. Aber sagt, ich weiß, woran ich mich halten kann, weil ich gesehen habe, dass Jesus auch meine Eltern in Altern und Sterben getragen hat. Das ist der Jesus, das ist der Glaube. Und zu diesem Glauben gehört auch, dass der lebendige, auferstandene Jesus einmal sichtbar und leiblich wiederkommen wird auf die Erde. Das hat er versprochen. Und Paulus zwingt uns nun zum Innehalten und sagt, Leute, wenn Jesus nicht wirklich lebt, dann fällt das alles weg. Dann ist das alles nur irgendwie Fantasie oder christlich zu interpretieren, scheinchristlich. Dann ist alles, was unseren Glauben an Jesus kostbar macht, gar nicht wahr. Und dann ist er leer. Dann bleibt nur eine blasse Hülle übrig. Dann ist unser Glaube inhaltslos, überflüssig, ein paar religiöse Formeln, ein paar Lebensregeln. Und das war's dann. Dann ist unser Glaube inhaltslos. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, setzt Paulus noch ein weiteres Argument drauf, noch einen vierten Punkt in dieser Kette, der den dritten Punkt noch verstärkt. Er fährt dann fort in Vers 17 und sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das ist die nächste Konsequenz. Also viertens, dann ist eure Sünde endlos. Dann ist eure Sünde endlos nicht zu beseitigen. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Und dann wäre das Kernstück, man könnte es vielleicht mit einem Bild sagen, wäre das Filetstück des Evangeliums herausgeschnitten. Nämlich, dass wir unsere Sünde loswerden dürfen vor dem heiligen Gott. Paulus sagt, dann gibt es keine Chance, deine Schuld loszuwerden. Dann ist sie endlos, dann bleibst du in Ewigkeit an deine Schuld gekettet und auf deine Schuld festgelegt. Und dann bleibt am Ende, das ist die Konsequenz, nur das Gericht. Nur das Gericht und die Verdammnis. Zu Recht. Und nun könnte man zurückfragen, ja, hat Jesus nicht schon durch seine Kreuzigung die Sünde besiegt? Muss es dann noch die Auferstehung dazukommen? Er hat doch gesagt, es ist vollbracht. Aber beachten Sie bitte, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre er auch ein Lügner gewesen. Denn Jesus hatte vorher wiederholt gesagt, dass er am dritten Tage auferstehen will. Wiederholt. Dann wäre er nicht sündlos, dann wäre er auch schon kein passendes Opfer mehr. Und für Jesus, das ist so deutlich, da schlossen sich die Leidensankündigungen immer zusammen mit der Auferstehungsankündigung. Das war nie voneinander zu trennen. Im Markus-Evangelium, Markus 8:31, 9:31 und 10:34, hat Jesus dreimal hintereinander sein Leiden angekündigt. Und er hat immer gesagt, was sie mit ihm machen werden. Sie werden ihn geißeln, sie werden ihn töten und ans Kreuz schlagen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das gehörte immer zusammen. Leidensankündigung war immer zugleich auch Siegesankündigung. Es war nicht zu trennen. Das ist ein zusammenhängendes Projekt. Der vollkommene Sieg über die Schuld, das sündlose Opfer, das der Herr Jesus bringt, das bedeutet auch, dass er die Konsequenz der Schuld überwindet. Und was ist die Konsequenz der Schuld? Der Tod. Der Apostel Paulus hat es doch deutlich gesagt in Römer 6, Vers 23. Der Tod ist der Sünde Sold. Das heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, unsere Todverfallenheit. Unsere ganze Hinfälligkeit und Endlichkeit ist die Folge unserer Schuld. Und darum wäre die Schuld nicht wirklich besiegt gewesen, wenn dennoch der Tod am Ende über das Opferlamm Jesus den Sieg davongetragen hätte. Das ist so ähnlich, wenn man bei einer Abiturprüfung am Ende in einer Prüfung total durchfällt, dann ist die ganze Prüfung vergeigt. Und so auch hier, ohne Auferstehung ist das Kreuz nachträglich als wirkungslos entlarvt. Die Auferstehung ist wie das Siegel auf der Kreuzigung, der Beglaubigungsstempel. Und ohne Ostern bleibt Karfreitag ein Torso, eine unvollendete Aufgabe, ein Schrecken ohne glückliches Ende. Und darum wäre alles noch verloren gewesen, wenn Jesus den Tod nicht besiegt hätte. Das macht Paulus hier deutlich. Dann hätte Jesus sich getäuscht, dann wäre er nicht Gottes Sohn, dann könnte er auch nicht mein Erretter und Erlöser von Schuld und Sünde sein. Und dann lebte ich noch fest an meiner Schuld, dann wäre ich verloren. Und dann träfe mich auch die fünfte und letzte Konsequenz, die Paulus hier schonungslos beim Namen nennt. Fünftens, dann ist eure Perspektive trostlos. Christus leblos, Predigt wertlos, Glaube inhaltslos, Sünde endlos und Perspektive wirklich trostlos. Und das gilt sowohl für die Zukunftsperspektive als für die Gegenwartsperspektive. Das sind die Verse 18 und 19. Sehen Sie, wie Paulus sagt, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Das ist ganz wichtig, was er hier sagt. In Christus entschlafen, das ist ja ein herrlicher Ausdruck. So sterben Christen. Sie entschlafen in Christus. Das heißt, sie sterben gewissermaßen in die Arme Jesu hinein. Das kann manchmal auch noch ein schwieriges Sterben sein. Aber es ist dennoch ein geborgenes Sterben, ein gehaltenes Sterben. Weil sie sich verlassen darauf, was der Herr Jesus gesagt hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und Paulus hat das im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 14, so toll beschrieben. Entschuldigung, wenn ich dieses Wort gebrauche. 2. Korinther 4, 14, eine so wunderbare Beschreibung. Da sagt er, wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, der wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen. Der den Jesus auferweckt hat, der wird auch uns auferwecken, sagt Paulus. Und deswegen bedeutet, in Christus zu entschlafen, in der Bindung an den Herrn Jesus Christus, im Wissen, dass er dabei ist. Und im Wissen, dass ich nicht in ein dunkles Loch hineingehe, sondern in seine Arme. Und deswegen sagt Paulus ja auch, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Paulus vertraut darauf, wenn ich den letzten Schritt herausgehe aus dieser Welt, dann gehe ich nicht in ein dunkles Loch, sondern dann gehe ich meinem Herrn entgegen. Und dann ist das in den christlichen Liedern auch so wunderbar beschrieben. Jesu, geh voran. Das heißt dann, ordne unseren Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns auch raue Wege, gib uns doch die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Oder Paul Gerhard hat gesungen, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird, um das Herz zu sein, dann reiß mich aus den Ängsten. Kraft deiner Angst und Pein. Das ist Gott hat uns in der Natur dieses wunderbare Bild von der Schwalbenschwanzraupe gegeben, ne? Die Raupe, so sind wir hier auf dieser Erde Raupen. Ganz schön schmuddelig, hinfällig. Und dann wird aus der Raupe die Larve. Das ist das Sterben. Aber es bleibt nicht bei der Larve, sondern am Ende steht der herrliche Schmetterling. Auferstehen werden wir, sagt Paulus, mit einem Körper, so wie ihn der auferstandene Jesus hatte. Der nicht mehr krank wird, der nicht mehr hinfällig sein wird, der nicht mehr sterben wird. Das ist unsere Perspektive. Und Paulus sagt, Leute, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt's das alles nicht. Dann ist alles trostlos. Dann sind alle, die sich im Leben und im Sterben auf Jesus verlassen haben, verloren und betrogen, verraten und verkauft. Und dann war das alles nur Betrug. Dann hat Paul Gerhard sein Lied in den Wind gesungen, wenn ich einmal so scheiden nicht von mir. Dann war keiner da in der Todesstunde von Paul Gerhard, der ihn aus den Ängsten reißen konnte. Und dann wäre auch keiner da, wenn du und ich sterben. Und darum ist es zwingend, wenn die Argumentationskette von Paulus in diesen Vers 19 einmündet, wo er dann am Schluss sagt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. Und dann ist alles aus. Hoffen wir allein hier. Und reden wir uns alles Mögliche ein und machen wir uns alles Mögliche vor. Dann fährt er fort, was sind wir dann? Dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Man kann dieses griechische Wort, das da steht, gut übersetzen. Dann sind wir bemitleidenswerter als alle Menschen. Dann müssen wir uns alle gegenseitig leid tun. Dann gibt's nämlich über den Friedhof hinaus nichts mehr zu hoffen. Dann haben wir uns selber so in die Tasche gelogen, dass man uns auslachen könnte. So wäre das. Es ist so, als ob Paulus hier eine Reihe von Dominosteinen vor uns hinstellen würde und sagt, seht mal her, wenn man den ersten umwirft, dann reißt der einen nach dem anderen mit sich. Wenn es keine Totenauferstehung gibt und wenn folglich der Herr Jesus nicht auferstanden ist, dann kracht dein ganzer Glaube zusammen, dann kracht dein ganzes Leben zusammen. Und dann ist auch egal, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ne? Was wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe? Dann wäre Christus leblos, unsere Predigt wertlos, euer Glaube inhaltslos, eure Sünde endlos und eure Perspektive trostlos. Das wäre die Folge. Schritt für Schritt bewiesen von Paulus. Und dann müsste man in der Tat so leben. Wie Paulus das ein paar Verse später in Vers 32 sagt, da sagt er, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann lasst uns alles rausholen aus diesem Leben, dann ist sowieso alles egal. Dann lasst uns nicht nach größeren Zielen fragen, dann lasst uns keine Opfer bringen, sondern lasst uns jetzt leben, dann lasst uns alles reinpacken. Essen und trinken, fressen und saufen, Luxus und Reichtum, Sex und Abwechslung, was immer geht, lasst es mitnehmen, scheffeln, scheffeln. Wir könnten so viel verpassen. Dann lasst uns reinkrachen, bis wir nicht mehr können. So egal. Es gibt keinen, vor dem wir uns verantworten müssen. Es gibt nichts, was kommt. Liebe Leute, wie viel Verzweiflung steckt hinter dieser Gier nach Leben? Hinter dieser ständig lauernden Angst, ich könnte etwas verpassen. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Perspektive trostlos. Paulus führt diesen Gedanken, Sie haben das gemerkt, schonungslos zu Ende. Was wäre, wenn? Weil er uns deutlich machen will, das musst du wissen. Wenn Christus wirklich im Grab geblieben wäre, dann solltest du besser heute als morgen dich von allem trennen, was mit Christsein zusammenhängt. Dann solltest du dich besser heute als morgen losreißen von deiner ganzen christlichen Tradition und Vergangenheit, wenn du möglicherweise eine hast. Und wenn du keine hast, dann solltest du ja nicht in Versuchung kommen, jemals eine zu haben. Dann solltest du endlich aufhören, dich selbst zu betrügen und andere zu betrügen. Und dann ist es, als ob er auf einmal tief Luft holen würde. Und dann kommt dieser Vers 20. Das ist ein Satz wie in Gold gemeißelt. Und ich freue mich darauf, beim nächsten Osterfest gewissermaßen von dort aus dann weiter zu predigen in einem Jahr. Dann sagt Paulus, nun aber ist Christus auferstanden. Jetzt wissen wir, was dieser Satz bedeutet. Jetzt wissen wir, wie wertvoll der ist. Das ist nicht selbstverständlich. Nun aber ist Christus auferstanden. Das ist auch mehr als nur ein Aufatmen. Das ist ein Jubelruf. Das ist ein Osterhymnus. Das ist ein Fanfarenstoß. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das steht für Paulus bombenfest. Absolut sicher. Und liebe Gemeinde, nach allem, was wir jetzt gelesen haben, ist ja klar, dass Paulus kein Träumer war, kein Schwärmer. Der Paulus war ein nüchterner, kritischer Geist. Woher nimmt er diese Gewissheit? Woraus nährt sich bei ihm diese überströmende Freude? Woher war die junge Gemeinde ihrer Sache so sicher, dass traditionelle Juden, denen der Sabbat im Blut lag, den sie mit der Muttermilch aufgesogen hatten, dass die jetzt den Sonntag plötzlich zum Hauptversammlungstag der Gemeinde machten? Weil es der Auferstehungstag war. Warum waren die sich so sicher? Nun aber ist Christus auferstanden. Paulus kann das hier in Vers 20 so ungeschützt behaupten, weil er bereits im ersten Teil dieses Kapitels, Verse 3 bis 9, gezeigt hatte, dass die Nachricht von der leiblichen Auferstehung Jesu auf sehr soliden Füßen steht. Da hat er an die Fakten erinnert, die man benennen kann. Gestorben, begraben, auferstanden. Ganz klar. Und dann hat Paulus die Zeugen aufgelistet, die den Auferstandenen beim lebendigen Leibe gesehen haben. Und er hat sogar nur die männlichen Zeugen aufgelistet, weil allein die damals vor dem römischen Recht als Zeugen anerkannt wurden. Er hat sich also total abgesichert. Und er hat sogar auf einige Leute verweisen können, die zum Zeitpunkt des Briefes noch lebten, die ihn gesehen hatten und wo er sagen konnte, die könnt ihr fragen. Jedenfalls hat Paulus verstanden, wie Jesus durch die Auferstehung plötzlich den Spieß umgedreht hat. Nicht Jesus muss sich jetzt mehr vor den Skeptikern verantworten, sondern umgekehrt. Und das müssen wir zum Schluss festhalten. Der Auferstandene, das folgt nämlich daraus, wird einmal jedem Menschen das letzte Urteil sprechen. Und zwar mit ewiger, göttlicher Wirkung. Und so hat es Paulus dann in Athen ja auch gepredigt, in aller Öffentlichkeit, weil er das wusste. Apostelgeschichte 17, Vers 31, da sagt er, Gott hat einen Tag festgesetzt. Und Paulus steht dort, Mutterseelen allein. In der Öffentlichkeit Athens, er steht den Philosophenschulen gegenüber, er steht den wissenschaftlichen Meinungen jederzeit gegenüber, er steht der lärmenden Volksmenge gegenüber, er steht dem gesamten Aberglauben gegenüber, der dort herrscht. Und dort stellt er sich hin in der Gewissheit der Auferstehung und sagt dann, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und alle horchten auf und wollten wissen, wer ist dieser Mann. Und dann hat Paulus fortgesetzt und hat gesagt, und Gott hat jedermann den Glauben angeboten, indem er diesen Mann von den Toten auferweckt hat. Paulus hat gesagt, Gott hat so massiv eingegriffen. Er hat einen aus den Toten herausgeholt. Und das ist der Richter. Aber er ist auch der Retter. Und diese Auferstehung war Gottes großes Glaubensangebot, sagt Paulus. Gott bietet den Glauben an. Gott sagt, seht her, der hat die Macht, der hat die Autorität. Der hat den Sieg über den Tod errungen. Der wird der Richter sein. Und der allein kann euch retten. Und darum ist jeder Mensch gut beraten. Die Sache mit der Auferstehung, mehr noch die Sache mit Jesus, für sich persönlich rechtzeitig zu klären. Manche sagen, naja, man wird ja sehen, ob es stimmt. Dann ist es aber zu spät. Die Christen haben von Anfang an deutlich gemacht, die Auferstehungsbotschaft ist keine Beruhigungspille. So nach dem Motto, es wird alle für alles gut, sondern die Auferstehungsbotschaft ist vielmehr ein Aufreger. Sie sagt es gibt einen, der ist stärker als der Tod. Und dieser eine wird Gericht halten über alle Menschen. Und sein Wort wird über deine ewige Existenz entscheiden, ob du gerettet wirst oder verloren gehst. Und dieser eine, der alle Macht hat, dieser eine wurde hilflos wie ein Lamm. Derselbe wurde hilflos wie ein Lamm, hat sich abschlachten lassen, um die Strafe zu tragen, die du verdient hättest. So wie es Jesaja, der Prophet, schon 750 Jahre vorher sagte. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das ist Friede. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das ist derselbe. Verstehen Sie, das ist der Auferstandene, der alles gegeben hat, der das Lamm wurde für dich und für mich und der jetzt der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Und in diesem einen bietet dir der heilige Gott den Glauben an. Und er lässt es dir ausrichten durch seine Osterzeugen, durch sein Wort. Du sollst frei werden von deiner Schuld. Du sollst frei werden von deiner unerklärten Feindschaft und Ignoranz gegenüber dem heiligen Gott. Du sollst endlich nach Hause kommen. Du sollst endlich ewiges Leben bekommen. Du sollst endlich wissen dürfen. Wann immer der Herr mich aus diesem Leben herausruft, es geht nach Hause. Und solange er mich hier lässt, ist er da. Und er trägt mich und er hält mich. Und es gibt keinen Tag mehr ohne ihn. Und er bringt mich sicher ans Ziel, denn er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und darum kannst du ihn anrufen. Und er wird hören, weil er da ist. Amen.